Ich lese aus Ezechiel 34, Vers 1 bis 16. Und es erging an mich das Wort des Herrn. Menschensohn, weissage wieder die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben. Sollten die Hirten nicht die Schafe weiden? Die Milch genießt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, das Gemästete schlachtet ihr, die Schafe aber weidet ihr nicht. Das Schwache habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden. Ihr habt das Versprengte nicht heimgeholt und das Verirrte nicht gesucht. Das Kräftige habt ihr gewalttätig niedergetreten. So zerstreuten sich denn meine Schafe, weil kein Hirte da war, und wurden allem Getier des Feldes zum Fraße. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel irrten meine Schafe umher, über das ganze Land waren meine Schafe zerstreut, doch es war niemand, der nach ihnen fragte, niemand, der sie suchte. Darum, ihr Hirten, höret das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raube und allem Getier des Feldes zum Fraße geworden sind, da sie keinen Hirten hatten, und weil meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und sie nur sich selbst und nicht meine Schafe weideten, darum höret, ihr Hirten, das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten, will meine Schafe von ihnen fordern. Sie sollen, dafür will ich sorgen, meine Schafe nicht mehr weiden. Die Hirten sollen nicht mehr sich selber weiden. Ich will ihnen meine Schafe aus dem Rachen reißen. Sie sollen ihnen nicht mehr zum Fraße werden. Denn, so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen fragen, will nach ihnen sehen, wie ein Hirte nach seiner Herde sieht am Tage des Unwetters. Wenn seine Schafe versprengt sind, so werde ich nach meinen Schafen sehen und sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tage des Gewölks und des Dunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen, sie aus den Ländern sammeln. Ich werde sie in ihre Heimat führen und werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Talschluchten und an allen Wohnstätten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihre Trift sein. Dort sollen sie lagern auf schöner Trift und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selber werde meine Schafe weiden, werde selber sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Das Verirrte werde ich suchen, das Versprengte zurückholen und das Gebrochene verbinden. Das Schwache werde ich stärken, das Fette und Kräftige behüten. Ich werde sie weiden, wie es recht ist. Buen Pastor. Ihr Lieben, ich muss mit etwas sehr Persönlichem beginnen. Dieses kleine Schild steht bei mir im Büro auf dem Regal. Buen Pastor. Spanisch, guter Hirte. Buen Pastor. Ich bin mit meiner Familie jahrelang nach Nordspanien gefahren. Dort hatten wir einen kleinen Wohnwagen am Campingplatz stehen und sind immer dorthin gefahren und haben diese Milch getrunken. Buen Pastor. Ich habe mir also jahrelang immer Buen Pastor in meinen Kaffee geschüttet und meine Kinder in ihr Müsli. Und als das klar war, dass wir das letzte Mal dorthin fahren, habe ich mir aus einem Karton das ausgeschnitten. Ich fand so schön. Buen Pastor. Buen Pastor. Ich fand es deswegen so schön, weil ich mich damit identifiziere. Ich bin Pastor, ich bin Hirte und kann mich mit diesem Bild auch identifizieren. Ich weiß nicht, ob es allen Pastoren so geht. Vielleicht fühlen sich manche eher als Apostel, ja, oder als Manager. Die Jüngeren vielleicht sowieso eher als Pioniere, denn als Hirten. Ich kann mich mit dem Hirten sehr identifizieren. Kann sein, dass für viele von Ihnen das alles ein bisschen sentimental ist, so dieses Bild vom Hirten und Schafe und so weiter. Ich verspreche Ihnen, ich biete Ihnen ein anderes Bild zur Identifikation an, aber erst am Ende der Predigt. Solange müssen Sie noch aushalten. Buen Pastor. Für mich bedeutet das ganz viel, ein Hirte zu sein. Und dazu hat auch viel Manfred Seitz beigetragen, der Theologieprofessor in Erlangen, der vorgestern gestorben ist. Manche kennen ihn auch aus den Schritten. Mich hat er sehr geprägt, was das Hirtenamt angeht. Buen Pastor. Und darum ist das, was hier steht, für mich absolut krass. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben. Hirten, die sich selber weiden, das ist doch verrückt. Also Licht unter den Scheffel, das geht schon nicht. Und Salz, das salzlos, das ist auch Unsinn. Aber Hirten, die sich selber weiden, ist doch der komplette Blödsinn, oder? Aber es gibt's. Ich weiß nicht, was Sie damit verbinden. Ob Sie an korrupte Politiker denken oder an narzisstische Prediger oder was Hirten, die sich selber weiden, ein verrücktes Bild, aber es gibt's. Und das ruft den Zorn Gottes hervor. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, wie sauer Gott darüber ist, wenn Hirten sich nicht um das kümmern, was ihnen anvertraut ist, sondern sich selber weiden. Dafür sind sie nicht da. Was für ein Zorn hier. Und da kommt die ganze Leidenschaft Gottes heraus. Und auch das Leiden Gottes an dem, was Unrecht ist in dieser Welt und in unserer Kirche. Hirten, die sich selber weiden. Darum, ich selber will meine Schafe weiden, werde sie lagern lassen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Ich finde das so faszinierend, mit wie viel Worten und Bildern das geschildert wird, was hier Gottes Hirte sein bedeutet. Hört nur mal die Verben, ja? Das fängt an mit Fragen. Ist ja interessant, ne? Das mit Fragen fängt alles an. Dann sehen, erretten, herausführen. Das ist jetzt mehr, als da steht. Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt genommen. Sammeln, in die Heimat führen, weiden, lagern lassen, suchen, zurückholen, verbinden, stärken, behüten, weiden, wie es recht ist. Haben Sie sich alles merken können? Das ist so viel. Und da frage ich mich natürlich, warum wird das so geschildert? Warum wird dieses Weiden Gottes so geschildert, dass man sich praktisch vorstellen kann, dass man das frische Grün in den Tälern, ja, wo das Wasser durchfließt, sich vorstellen kann und wie die Schafe völlig in Ruhe dort fressen? Oder die Berge, oder die Stellen, wo sie Unterkunft finden. Ja? Warum wird das so ausführlich geschildert? Warum so viele? Man hätte das ja auch ein bisschen zusammenfassen können. Ja? Wäre die Predigt schneller zu Ende gewesen. Ja? Warum? Ich kann mir Folgendes vorstellen. Erstens, weil hier deutlich wird, wo das Herz Gottes schlägt, was ihm wichtig ist, was ihm Herzensanliegen ist, nämlich, dass Sie und ich nicht zerstreut sind, Weide finden, behütet werden. Das ist Gott so wichtig. Und wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie sich da hineinfühlen, dann kann man nichts auseinander trennen. Man kann nicht sagen, also Mission oder Diakonie, Heil oder Wohl oder was auch immer ich für Begriffe hier auseinander, wenn Sie das sehen, was Gott hier als Hirtendienst beschreibt, gehört alles zusammen. Dass wir gerettet werden und dass es uns gut geht. Ich finde, das steckt da drin, wie umfassend das ist. Und schließlich, wie einladend. Diese Bilder haben doch einen Sinn. Die wollen Sie locken. Die wollen Sie reizen. Die wollen Sie schon ein bisschen schmecken lassen. Von dem frischen Gras jetzt übertragen. Ne? Aber Sie wollen Ihr Vertrauen stärken, dass Sie Ihr Misstrauen abbauen, was wir manchmal Gott gegenüber haben. So stelle ich mir das jedenfalls vor. So könnte ich mir vorstellen. Darum wird das so ausführlich geschildert. Und jetzt muss ich auf etwas zu sprechen kommen, wo man nicht immer drauf zu sprechen kommen muss. Ich gebe zu, ich mache das gerne, aber man muss es nicht. Und man kann alttestamentliche Texte auch einfach so stehen lassen. Ja? Man muss nicht immer die Jesuskurve kriegen. Aber heute kann ich nicht anders. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, dann wird doch alles nochmal so deutlich. Dann wird doch in seinem Tun nochmal so richtig lebendig, was Gottes Hirtendienst ist. Wie oft steht im Neuen Testament in den Evangelien, Jesus sah. Jesus sah. Er fragte auch, was willst du, was ich dir tue? Und er sah. Er sah sogar Leute, die auf dem Baum sitzen. Ja? Und er berührte. Und er heilte. Und er vergab. Und er speiste. Nicht nur die 5000. Immer wieder saßen sie zusammen und aßen miteinander. Wenn das kein Bild ist für den Hirtendienst Gottes. Auch sein Wort. Auch das Harte. Auch die Bergpredigt. Du sollst nicht richten. Urteil nicht. Und ja, diese richtig knochenharten Worte. Auch die sind Teil seines Weidens, seiner Führung. Wir sehen, wie Jesus dieses Herzensanliegen Gottes verkörpert bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Der gute Hirte. Und dann das. Und ihr habt nicht gewollt. Bitter, ne? Ich sehe ihn, wie über Jerusalem ist und weint. Ihr habt nicht gewollt. Ich habe euch sammeln wollen, wie eine Henne die Küken. Ihr habt nicht gewollt. Jetzt liegt natürlich nahe zu fragen, ob ihr wollt. Ja? Irgendwie. Und ich möchte Sie bitten, noch einen Moment zu warten. Ich möchte nämlich darüber nachdenken, was bedeutet Gottes Hirtendienst in der Postmoderne. Ich habe Postmodern in Anführungsstrichen gesetzt, weil ich nicht wirklich weiß, was das ist. Das ist schwierig, ja? Wisst ihr das? Böse Stimmen, die sagen, ich bin noch gar nicht in der Moderne angekommen. Wie soll ich dann über die Postmoderne sprechen? Aber ich will es wenigstens versuchen, Ihre Gedanken anzuregen. Mensch, was könnte denn Gottes Hirtendienst in der Postmoderne sein, in der Zeit, in der Sie leben? Ich finde es spannend. Ja? Was heißt denn Postmoderne? Vor allen Dingen das hier, ne? aber auch Globalisierung. Wachstum. Ohne Wachstum geht gar nichts mehr. Und damit verbunden ist Konkurrenz. Konkurrenz? Das kennt jeder von Ihnen. Digitalisierung verändert unsere Beziehungen, unsere Kommunikation, unser Lebensgefühl. Pluralisierung, die Vielfalt der Wahlmöglichkeiten, der Meinungen in all dem ist die Frage, was ist Zerstreuung und was ist Sammlung? Ich will das nicht alles jetzt für Sie beantworten, nur möchte Sie anregen, ja, da selber auf die Suche zu gehen. Was könnte das sein? Und das ist auch sicher unterschiedlich bei Ihnen. Ja? Der eine hat vielleicht eher mit dem einen zu schaffen und der andere hiermit. Ja? Und ich möchte Sie wirklich anregen, selber zu gucken, wo erfahren Sie Zerstreuung? Wo erfahren Sie, dass Sie in all den Anforderungen ja, irgendwie zerrissen werden? Nicht mehr bei dem einen sind. Und eins aber möchte ich behaupten, dass die zentrale Herausforderung in der Postmoderne ist, für junge und alte Menschen eben sich zu behaupten. Die Herausforderung wächst in der Globalisierung, Digitalisierung und Pluralisierung, sich zu behaupten. Und das ist genau die Versuchung, sich selber zu weiden, sich zu behaupten. Also die Herausforderung für Gottes Hirtendienst ist nicht ohne in der Postmoderne. Wie kann hier Sammlung geschehen? Ich habe hier nochmal so ein paar Stichworte runtergeschrieben. Jetzt müsste ich Sie allerdings schon fragen, ob Sie das wollen. Also nur für sich selber. Denn das, was jetzt kommt, sind drei Vorschläge, die nur Sinn machen, wenn Sie das wollen. Wenn Sie nicht wollen, dass Jesus Christus Ihr Hirte ist, macht das, was ich jetzt sage, nicht viel Sinn. Darum, also für, nicht falsch verstehen, jetzt nicht unter Druck oder so irgendwie, sondern wenn das jetzt nicht Ihr Ding ist, wenn Sie vielleicht ein ganz anderes Thema haben, dann empfehle ich Ihnen, das, was ich jetzt sagen werde, zu parken, praktisch. Ja? Und dann, wenn es dran ist, wieder rauszufahren. Das ist wichtig, weil ohne die Voraussetzung, dass ich möchte, dass Gott mein Hirte ist, wird das alles schief, was jetzt kommt. Ich schlage Ihnen drei Schritte vor. Und Sie müssen bitte selber gucken, welcher Schritt für Sie denn stimmig ist. Oder vielleicht finden Sie auch noch andere. Oder variieren. Das Erste, was ich Ihnen empfehlen möchte, in den Herausforderungen von Gottes Hirtendienst in der Postmoderne ist, stellen Sie sich Christus vor. Damit meine ich jetzt nicht, ob er lange Haare hat oder Sandalen oder irgendwie so aussehen. Ja? Meinetwegen können Sie das auch, aber mir geht es um was ganz anderes. Stellen Sie sich vor, wie er zu dem Zachäus spricht, komm runter. Stellen Sie sich vor, wie der zu der Frau am Jakobsbrunnen spricht, fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Stellen Sie sich vor, wie er zu dem Gelähmten sagt, steh auf oder so. Und zwar auf folgende Weise. Wenn Sie etwas wahrnehmen in Ihrem Leben, wo Sie denken, da knacke ich dran, das ist so eine Herausforderung in einem der Bereiche oder irgendwie, das ist für mich so eine Gefahr der Zerstreuung oder auch die Gefahr, mich selber zu behaupten und darin zu scheitern, dann stellen Sie sich Christus vor. Vielleicht fällt Ihnen irgendetwas ein. Nun bin ich sehr vorsichtig, was so manche Eingebungen angeht, die gleich mit dem Heiligen Geist zu identifizieren. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Da gibt es so viel Entgleisung. Aber ich habe auch das Vertrauen, wenn Sie offenen Herzens Christus suchen, dann wird er Sie nicht enttäuschen. Er hat gesagt, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, wird er euch gegeben werden. Darum in dem Vertrauen, stellt euch Christus vor. Es geht darum, meinetwegen nehmen Sie das Wort, dass Sie sich Christus einbilden. Dass Sie ein Bild bekommen, dass es lebendig wird, was Christus sagt und tut für Sie. Und er so Ihr Hirte wird. Ich glaube, dass wir eine Herausforderung unserer Zeit schon überlegen müssen, wie können wir ihn Hirte lassen. Und darum der zweite Vorschlag. Der geht jetzt ein bisschen tiefer und ist nicht für jeden was. Aber ich schlage ihn trotzdem vor. Und Sie können es ja ausprobieren und wenn es nichts ist, lassen Sie es sein. Ja? Und zwar schlage ich Ihnen vor, zu sagen, du bist mein Hirte. Und zwar verbunden mit dem Atem. Jetzt atmen Sie ein und sagen, du bist. Atmen Sie aus und sagen, mein Hirte. Du bist mein Hirte. Der Atem ist die Lebenskraft des Schöpfers für uns. Wenn wir das damit verbinden, dass wir sagen, du bist mein Hirte, dann kann das Kraft gewinnen in unserem Leben. Jetzt verstehen Sie, warum ich vorhin gesagt habe, das macht nur Sinn, wenn ich das wirklich will, wenn er für mich der Hirte ist. Sonst ist das irgend so ein Eingerede und Gesäusel. Es geht darum, dass wir uns das bewusst machen. Du bist mein Hirte. Nichts anderes geschieht beim Lobpreis. Was habt ihr denn vorhin gesungen? Du bist mein Held. Ja? Und die anderen Worte habe ich jetzt vergessen. Ja? Und dann gibt es so, du bist mein König und so weiter. Ja? Das ist gar nichts anderes. Lobpreis hat neben vielen anderen Dingen diesen Sinn, sich hineinzusingen, sich das bewusst zu machen, du bist mein Hirte. Und das, ich halte das für so wesentlich und so wichtig, weil es so viel Zerstreuung gibt, weil es so viel Gefährdung gibt, sich selbst zu behaupten, zu sagen, du bist mein Hirte. Und ganz besonders, wenn wir in Situationen kommen, wo wir Zweifel daran haben. Manche Menschen erleben einen Schicksalsschlag nach dem anderen und wissen nicht, was Gott denn damit zu tun haben kann. Und zweifeln und fragen. Und wenn ich das etwas verinnerlicht habe, könnte mir das vielleicht helfen. So war es nämlich für die Menschen in Israel. Die waren im Exil und hatten höchste Zweifel, dass Gott denn noch da ist für sie. In dieser Situation wird gesagt, ich selber will euch weiden. Also, du bist mein Hirte. Darf ich mal, seid ihr mutig? Okay, eine Frau ist mutig. ich schlage jetzt vor, wir machen das einfach mal. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerade hinsetzen oder wie auch immer oder so liegen bleiben wie der Andreas. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen offen lassen oder zumachen, was ihr euch gefällt. Und jetzt versucht es einmal nur mal so eine Handvoll mal zu machen. Du bist mein Hirte. Einatmen und ausatmen. Und beim Ausatmen können Sie alles Schwere loslassen. Du bist mein Hirte. Du bist mein Hirte. Ich lade Sie ein, probieren Sie es zu Hause mal weiter aus. Ich habe das diese Woche gemacht, weil ich habe gedacht, wenn ich Ihnen das vorschlage, muss ich das hier selber ausprobieren. Und es hat mir sehr gut getan. Probieren Sie es aus. Jetzt kommt das dritte und letzte. Das dritte und letzte hat damit zu tun, dass wenn wir ihn als Hirten annehmen und diesen Hirtendienst verinnerlichen, dass er uns selber auch zu Hirten macht. So wie mich der Vater gesendet hat, sende ich euch. Wenn ihr die Güte Gottes erfahrt, dann geht es gar nicht anders, sie weiterzugeben. Und darum jetzt der letzte Schritt, ein Hinweis auf die vielen Möglichkeiten, den Hirtendienst heute zu verwirklichen, unter uns. Das ist ein ganz einfacher, ganz schlichter, ein Anfang. Aber so hat es auch hier angefangen, nämlich fragen Sie. Fragen Sie. Darin steckt so viel. Als ich ein halbes Jahr hier war, 2016, halbes Jahr, Anfang des Jahres bin ich hergekommen, Mitte des Jahres war ich bei Gordon MacDonald auf einer Tagung. Er war schon mal hier, auch einige kennen ihn. Und Gordon MacDonald, also ich kenne niemanden, der so Fragen stellt wie er. Ja? Die sind sowas von tiefgehend, zugewandt, irritierend und wachstumsfördernd. Ja? Also, ich krieg's nicht hin, ich habe es versucht, aber also, so wie er zu fragen, das ist einfach, das ist unnachahmbar. Aber das Besondere ist, achso, ich sage euch auch, was er mich gefragt hat. Ja? Ich habe ihm erklärt, ich hatte ihn schon mal getroffen, ich bin jetzt nicht mehr Pastor in der Rheinischen Kirche, sondern bin jetzt am IEEG und bin jetzt da unterwegs in Lehre und Forschung und Gemeindeberatung und so weiter. Und dann stellt er seine Frage. Er fragte mich, what did you learn? What did you learn in diesem halben Jahr? Also er meint nicht jetzt Neues an Gemeindeaufbau-Konzepten und so weiter, sondern ja, wie bin ich innerlich gewachsen in diesem halben Jahr? What did you learn? Und das Bezeichnende an ihm ist, er wartet auch auf die Antwort. Und ich sage euch, das ist wirklich wunderbar, weil es kommt darin so eine Aufmerksamkeit zum Ausdruck, so eine Zuwendung, ja, zu einem einfachen Menschen. Er wartet auf die Antwort. Jetzt wollt ihr wissen, was ich geantwortet habe. Ich habe geantwortet, that is a very good question. Ja. Aber im Ernst, es geht darum, dieses Interesse zu haben und auf die Antwort zu warten. Sie verstehen, was ich sagen will. Das ist Hirtendienst. Das ist Hirtendienst. Und es wird nur gelingen, wenn wir ihn selber erfahren haben, sonst wird es aufgesetzt. Und ich habe Ihnen versprochen, dass ich Ihnen zum Schluss der Predigt eine andere Identifikationsmöglichkeit anbiete als die des Hirten, wenn Ihnen das zu sentimental erscheint. Ja? Das Bild. Jetzt kommt sie. Das ist Marla, ein Rottweiler-Mix. Ein Rottweiler ist ein Hütehund. Die sind gehalten worden, um die Viehherden vor wilden Tieren zu schützen, Wölfen und so weiter. Das ist unser Hund. Ja? Und vor einiger Zeit war meine Frau mit ihm im Wald unterwegs und meine Frau begegnete einem Hirten, der mit seinem Land Rover durch den Wald peste und suchte sein Schaf. Sein Hund war im Kofferraum und er fand das Schaf nicht. Ein pommersches Landschaf. Kennt ihr die? Die sind grau und zottelig, die erkennt man nicht so gut wie so ein weißes Schaf. Also meine Frau mit Maler losgezogen, das Schaf gesucht. Es hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu. 2 Stunden. Aber sie haben es gefunden. Und ich war nicht dabei, aber meine Frau hat mir geschildert, was für eine Freude Marla hatte. Da war sie bei ihrem Ding. Da war sie in ihrem Instinkt. Ja? Das ist ein Hütehund. Ja? Das war ihr Instinkt. Und wenn sie sich nicht mit dem Hirten identifizieren, vielleicht mit einem Rottweiler. Ja? Auf jeden Fall ist mein Anliegen, dass das aus ihrem Instinkt herauskommt, aus einer Freude heraus, nie aufgesetzt. Und das wird gelingen, wenn sie ihn, ihren Hirten, sein lassen. Ganz tief in sich aufnehmen und in den Herausforderungen ihres Alltags bewähren. Dann bin ich gewiss, wird Jesus einmal zu ihnen sagen, Buen Pastor. Amen.